Seid herzlich willkommen zur Auftaktkundgebung des diesjährigen Osterspaziergangs, der uns von einem symbolträchtigen Ort zu einem anderen symbolträchtigen Ort hier in Marburg führt. Hinter mir seht ihr das Deserteursdenkmal und unser Weg führt uns dann zu einem Kriegerdenkmal im Schülerpark. Ihr seht, dass dieses Deserteursdenkmal diese Woche mit gelber Farbe beschmiert worden ist. Und ihr seht eben auch, dass die Gegner der Deserteure alles dran setzen, uns zu schmähen. Es wird ihnen nicht gelingen. Ich darf danke für diesen tosenden Applaus. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir hier eine Kundgebung durchführen, die unter bestimmten Auflagen nur stattfinden kann. Und deswegen meine Bitte, haltet euch an die Corona-Auflagen, nicht nur, weil dann eventuell das Ordnungsamt eingreifen könnte, sondern zu unserem eigenen Schutz. Wir sind ja relativ stark, man könnte auch sagen relativ schwach, aber wir müssen uns dann nicht noch dadurch schwächen, dass wir vielleicht eine Ansteckung provozieren. Also halt Abstand, sodass eine Ansteckungsgefahr möglichst minimiert werden kann. Ihr seht hinter mir nicht nur das Deserteursdenkmal, sondern auch an der Wand diesen Adler. Und ihr seht am Fuße des Adlers eine offene Fläche, aber man kann, wenn man genau hinguckt, auch erkennen, dass da was weggeschlagen worden ist. Und zwar ein Hakenkreuz ist dort weggeschlagen worden, das dort bis in die 60er Jahre noch hier an der Jägerkaserne hing. Ihr seht auch an der Tatsache, oder ihr erkennt an der Tatsache, dass das bis in die 60er Jahre hing, dass 1945 der Faschismus noch lange nicht erledigt war, und er ist es ja bis heute immer noch nicht. Nun hat die Friedensbewegung eine lange Tradition auch. Ich will deshalb etwas kurz zitieren, und zwar ein Zitat aus dem Gedicht von Bertolt Brecht zum Kongress der Völker für den Frieden. Das Gedächtnis der Menschheit für erduldete Leiden ist erstaunlich kurz. Ihre Vorstellungsgabe für kommende Leiden ist fast noch geringer. Diese Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod. Und doch wird mich nichts davon überzeugen, dass es aussichtslos ist, der Vernunft gegen ihre Feinde beizustehen. Lasst uns das tausendmal Gesagte immer wieder sagen, damit es nicht einmal zu wenig gesagt wurde. Lasst uns die Warnungen erneuern. An dieser Aussage, liebe Freundinnen und Freunde, hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert, und deshalb stehen wir immer und immer wieder da, bis wir das Gefühl haben, dass unsere Forderung nach Abrüstung, nach Begrenzung der Rüstungsausgaben und nach Nichterhöhung der Rüstungsausgaben endlich durchgesetzt werden können. Deserteure, liebe Freundinnen und Freunde, gelten immer noch bei manchen Kreisen, nicht bei uns, als Vaterlandsverräter, als Meineidige oder, wenn man es im Kasernenhofton sagt, als Kameradenschwein. Ein Deserteur ist kein Feigling. Ein Deserteur, der auf die Gefahr des Todes geht, braucht Mut. Und er braucht mehr Mut als diejenigen, die meinen, aus Kameradschaftsgründen bei der Truppe bleiben zu können. Ein Deserteur ist ein Soldat. Und ich möchte deshalb aus einem alten Soldatenlied zitieren. Es heißt, ich bin Soldat und bin es, doch bin ich es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Ich musste fort, hinein in die Kaserne, gefangen ward ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens Herzens, muss ich hinweg und von der Freunde Kreis. Denk ich daran, so fühle ich Wehmut, Schmerzen, fühl in der Brust des Zornes Glut so heiß. Ihr Brüder all, Ob Deutsche, ob Franzosen, ob Schweden, Dänen, ob von Niederland, ob weiß, ob rot, ob gelb, ob grün die Hosen, reicht euch statt Blei zum Gruß die Bruderhand. Auf, lasst zur Heimat uns zurückmarschieren, von den Tyrannen unser Volk befreien, denn nur Tyrannen müssen Kriege führen. Soldat der Freiheit möchte ich gerne sein. Zwei Deserteure, die Soldat der Freiheit sein wollten, zwei Marburger, zwei bekannte Marburger möchte ich hier namentlich nennen. Das eine ist Wolfgang Abendroth. Wolfgang Abendroth, ein innerer Antifaschist, musste in der Strafbataillon 999. Er ist von dort geflohen und hat sich dort den griechischen Partisanen angeschlossen, um gegen die Tyrannen im eigenen Heimatland kämpfen zu können. Ein zweiter namentlich bekannter Marburger Deserteur war der Kommunist und mein Vorgänger im Amt des Betriebsrats bei der Blinden Studienanstalt, Jupp Dörrich. Jupp Dörrich hatte als zwangsrekrutierter Soldat angekündigt, dass er bei nächster Gelegenheit abhauen werde. Und deshalb kam er ins Gefängnis. Aber sein Offizier, der ihm wohlgesonnen war, ließ ihn einen bereits beantragten Hafturlaub antreten. Und den nutzte Jupp Dörrich, um abzuhauen, um sich den italienischen Partisanen anzuschließen. Jupp Dörrich kam dann zu den italienischen Partisanen, die ihm allerdings nicht trauten, weil auch die italienischen Partisanen die Erfahrung gemacht hatten, nicht jeder, der kommt, ist zugleich auch ein Kamerad, ein Genosse, sondern da gab es auch einige Spitzel. Sie haben ihn dann weitergereicht zu den nachrückenden amerikanischen Truppen. Er kam dort in Kriegsgefangenschaft und ist dann aus der Kriegsgefangenschaft nach Marburg zurückgekommen. Beide Männer, die ich hier genannt habe, und es gibt sicherlich noch mehr, es gibt nicht nur Männer, es gibt sicherlich auch Frauen, beide waren überhaupt keine Feiglinge, ganz im Gegenteil. Sie waren mutige Vorbilder. Und in diesem Sinne möchten wir hier an diesem symbolträchtigen Ort diese Deserteure ehren, und wir wollen sie ehren im Sinne des Antimilitarismus. Und ich freue mich, dass wir so eine breite politische Palette von Rednern hier haben. Als erstes wird sprechen die Anna Hoffmann von den Linken, dann wird Thorsten Büchner von der SPD sprechen. Jetzt bin ich altersbedingt schon wieder am Trudeln. Dann ein Sprecher und Sprecherin der DGB-Jugend, danach Werner Bachmann, und beendet wird diese Teil der Kundgebung hier mit einem musikalischen Beitrag von Marielle Diehl vom Klimabündnis. Also, schwer zu sagen, ich wünsche euch viel Vergnügen, aber ich freue mich, dass ihr alle da seid, und ich hoffe, dass wir da ein deutliches Zeichen für Frieden setzen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Anna Hoffmann hat das Wort.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, für die Linke heute ein Grußwort hier zu halten und auch, dass trotz des Regenwetters hier so zahlreich Leute erschienen sind. Ich finde es auch besonders, dass wir heute sehr viel von jungen Leuten hören. Ich finde, daran sieht man, dass der Ostermarsch, das ist nicht am Aussterben. Es interessiert auch diejenigen, die 18, 19, 20 sind. Auch die setzen sich für den Frieden ein. Es gibt genügend Organisationen, die mit uns kämpfen. Es ist nicht allein sozusagen die alte Linke, sondern natürlich auch das Klimabündnis und ähnliche, die uns heute hier unterstützen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich finde, gerade im Moment geht die Debatte um Krieg, um Aufrüstung völlig unter. Das einzige Thema, was wir hören in den Zeitungen, das ist Corona. Das dominiert alles, und es wird keine Debatte mehr darüber geführt, was in Europa passiert, was wir in Flüchtlingslagern haben, dass es da eine absolute Krisensituation gibt. Es wird nicht mehr über Kriege diskutiert. Wir sehen einen absoluten Ausnahmezustand auch dort, aber tun nichts dagegen. Wir haben unter dieser Verschleierung des Corona-Haushalts haben wir weiterhin beschlossen, 1,3 Milliarden mehr im Rüstungshaushalt auszugeben. Damit steigern wir das auf 46,9 Milliarden Euro. Und das trotzdem, dass wir momentan an allen Ecken und Enden sonst Probleme haben. Wir können Einrichtungen nicht mal Masken geben, aber wir können im Rüstungsetat so viel Geld ausgeben. Wir möchten 1 Billion Euro unseren Haushalt auf europäischer Ebene für Rüstung steigern. Das kann doch nicht sein. Das sind erhebliche Summen. Und was wollen wir damit machen? Wir wollen weiter aufrüsten. Wir möchten dann Eurodrohnen oder einen neuen Kampfpanzer bis zu Kampfflugzeugen damit machen. Frankreich träumt mittlerweile schon davon, einen im Weltkrieg zu führen. Wir debattieren mittlerweile über Laserwaffen im Weltall, geben dafür zahlreich Geld aus, damit wir nicht nur den Planeten 15 Mal zerstören können mit den Atomwaffen, die wir schon haben, sondern gleich auch noch das gesamte Weltall zusätzlich mit Laserkanonen. Das kann nicht sein. Wir müssen etwas anderes machen. Wir müssen diese Politik verändern und bekämpfen. Wir haben immerhin noch 13.400 Atomwaffen weltweit. Wir können auf 4.000 davon sofort zugreifen. Heute ist uns das gar nicht mehr bewusst. Im Zeitpunkt des Kalten Krieges, da hat die Jugend darüber diskutiert. Aber wir sind kein Stück weiter. Auch heute könnte ein atomarer Unfall innerhalb von kürzester Zeit passieren. Wenn man sich mal an diese zugespitzte Situation mit Trump erinnert, dem man dann tatsächlich den Zugang zu den Atomwaffen versucht hat, von demokratischer Seite abzunehmen, weil er unberechenbar war. Auch in dieser Situation hätte etwas passieren können. Das heißt, wir können nicht immer weiter auf eine Politik der Aufrüstung setzen. Wir können nicht immer weiter gegen Russland in irgendeiner Form schlagen. Wir müssen versuchen, eine Politik der Abrüstung zu machen. Und dafür steht die Linke. Wir stehen dafür, dass wir abrüsten wollen. Wir stehen auch dafür, keine Kriegseinsätze im Ausland zu machen. Auch das ist eine Lüge. Wir verteidigen nichts damit, dass wir irgendwo am Hindukusch sind. Das ist auch in der Verfassung so überhaupt nicht vorgesehen worden. Ja, das führt einfach nur weiter zu einer Zuspitzung von Flucht und der Flüchtlingstragödien, die wir überall jetzt sehen können. Eine kurze Zeit gab es einen Aufschrei, nämlich als das Flüchtlingslager Moria brannte. Ich fand es sehr gut, wie die Solidarität in Marburg war und dass sofort gesagt wurde, 200 Flüchtlinge sollen hier aufgenommen werden. Das ist eine Besonderheit. Wir haben so eine Solidarität nicht gezeigt. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf zum Beispiel nicht. Wir haben den Antrag auch eingebracht. Und CDU und SPD haben beide sich nicht darauf einigen können, dass überhaupt irgendjemand in den Landkreis geholt wird. Es wäre ganz einfach möglich, diese 20.000 Menschen aus Moria, die jetzt unter den schlimmsten Bedingungen dort leben, hier aufzunehmen. Es kann doch nicht sein, dass Europa zu einer immer größeren Festung aufgebaut wird. Griechenland zieht jetzt Mauern auf, zieht Container hoch und dann hast du da riesen Militärgefängnisse auf 5 Inseln. Ich verstehe die Welt nicht mehr, ich verstehe auch nicht, dass man das in Europa zulassen kann. Wir haben immer gesagt, dass Kriegsflüchtlinge aufgenommen werden, dass die hier sozusagen das Recht hätten zu leben. Das haben sie nicht mehr, die kommen überhaupt nicht mehr nach Deutschland. Die werden hier nicht mehr aufgenommen. Sondern, wenn sie in Griechenland sind, meistens schon sofort abgeschoben. Griechenland führt auch einen Krieg gegen Flüchtlinge. Dort wird tatsächlich auf sie geschossen. Sie werden mit Booten abgeschleppt. Und es wird verhindert, dass sie teilweise noch gerettet werden durch Boote. Sogar eine Kampagne gegen die evangelische Kirche gefahren, die sozusagen noch eine der wenigen ist, die dort Einsätze macht, damit die Menschen vor Ort gerettet werden. Wir müssen unsere europäische Flüchtlingspolitik wieder ändern. Das ist nicht Menschenrecht. Und vielleicht als Letztes, wir müssen auch über Klimagerechtigkeit nachdenken. Nämlich, was machen wir als Menschen? Wir als Menschen können diesen Planet nur in Übereinkunft leben, wenn wir nicht alle Ressourcen verschwenden. Weil das ist die zweite große Bedrohung, die kommt da, wenn wir jetzt eine immer weitere Klimaerhöhung haben. Wir haben jetzt schon in Australien die Situation, dass teilweise bis zu 50 Grad dort auf dem Festland ist, dass die Wälder abbrennen und man eigentlich fast nicht mehr auf bestimmten Landflächen dort leben kann. Wir haben selbst in Deutschland mittlerweile die Auswirkungen. Unser Wald, man muss nur mal da hineingehen und sehen, man hat tatsächlich teilweise bis zu 30% unserer Bäume müssen gefällt werden, weil einfach sie krank sind. Das heißt, der Mensch kann nicht mehr so weiter mit der Natur umgehen. Wir sind also die größte Bedrohung für Tiere und Artenvielfalt sind momentan wir. Und so wie wir eben mit den Ressourcen umgehen. Zum Beispiel auch der Umstieg auf erneuerbare Energien. Das ist auch sehr zwiespältig. Wenn wir zum Beispiel Elektrofahrzeuge hier fördern, gleichzeitig das aber über Minen machen, Lithiumminen, wo dann Kinder beschäftigt werden und die dann dort für verheerende Naturkatastrophen folgen, das kann auch nicht sein. Wir müssen immer global denken und das im Auge mitbehalten. Ja, an der Stelle danke. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
Bevor ich euch den nächsten Redner, Thorsten Büchner, vorstelle, möchte ich mich bei den Kollegen der Gewerkschaft BCE bedanken, die uns die Tonanlage und dieses Zelt zur Verfügung gestellt haben, die schon seit einer Stunde hier am Wirken sind. Und ich kann euch sagen, es ist sogar Blut geflossen. Der arme Kollege Heinrich hat sich schwer verletzt. Gell, Heinrich? Oh Gott. So, Thorsten Büchner bitte von der SPD.
Ja, schönen guten Tag, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Pitt hat gesagt, ich kann die Maske abziehen, das tue ich. Zumindest beim Reden, dann ist es ein bisschen angenehmer für mich und für Sie alle, für euch alle, mir zuzuhören. Im Stadtparlament wird immer gesagt, ich soll vom Mikro weggehen, weil ich so laut bin. Okay, ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass ich einige wenige Worte an Sie, an euch richten darf. Und lieber Pitt, ich bin dir sehr dankbar für das, was du gesagt hast, dass du erinnert hast, wo wir nochmal stehen. Wir stehen am Deserteursdenkmal. Das ist ein Denkmal für Menschen, die eindeutig Nein gesagt haben, die Nein gesagt haben unter Einsatz ihres Lebens. Und dafür, denke ich, kann man dankbar sein. Das ist, was du gesagt hast, ein Vorbild an Zivilcourage und an Mut. Und die Sozialdemokratie ist eine Partei, die immer eigentlich die internationale Solidarität groß geschrieben hat. Und deswegen, denke ich, können wir heute auch noch mal daran denken, dass es Menschen auch heute auf der Welt gibt, die unter Einsatz ihres Lebens wirklich Mut zeigen. Ich denke an die Menschen in Belarus und in Myanmar, die unter ganz schlimmen Bedingungen Nein sagen unter Einsatz ihres Lebens. Und ich denke, diese Menschen haben auch unsere gesamte Solidarität verdient, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber auch gerne ein paar andere Sachen sagen zur aktuellen Politik, die Pitt gesagt hat, die im Vorfeld der Rüdiger Stolzenberg mit mir besprochen hat. Es ist viel schon gesagt worden, eben auch von der Anna Hofmann zur Aufrüstungspolitik. Und ich denke, das Abrüsten statt Aufrüsten, das ist eine These, die die SPD auch unterschreiben kann und unterschreiben wird. Da bin ich mir ganz sicher. Denn das gehört schon dazu, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, da sind wir auch froh drum, dass das dieser Einfluss ist, den der Bundestag, den das Parlament hat. Ich finde auch schon, solange das so ist, gehört es schon dazu, dass man die Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten auch so ausstattet, dass sie ihre Arbeit nachfolgen können. Dazu gehört aber nicht, das sage ich ganz klar dazu, dazu gehört aber nicht der Einsatz von bewaffneten Kampfdrohnen, liebe Freundinnen und Freunde. Das lehnt die Marburger SPD strikt ab. Es geht auch nicht darum, da ist die Marburger SPD eigentlich seit Jahren auch im Stadtparlament immer mit allen friedenswilligen Kräften, wie die Linke das im Stadtparlament ja auch ist, die Grünen und so weiter, haben wir schon viele Beschlüsse gefasst. Der Einsatz von bewaffneten Drohnen, den lehnt die Marburger SPD entschieden ab. Und es geht auch nicht darum, dass die Tornados dann 2025 ein Nachfolgesystem bekommen sollen, was nuklear ausgestattet ist. Das, finde ich, kann in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr sein. Und da bin ich ganz froh, dass Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, endlich die Diskussion ans Laufen gebracht hat, dass das System der nuklearen Teilhabe doch endlich hinterfragt und abgeschafft gehört. Da bin ich sehr froh, dass die SPD sich da weiterentwickelt und hoffe da sehr drauf, dass sich das innerhalb der SPD auch durchsetzt, wie die Position der SPD hier in Marburg schon seit vielen Jahren ist.
Afghanistan.
Ich will zum Schluss mich noch ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen, bei allen Menschen in Marburg, die sich für eine solidarische Welt engagieren, denn das kann man schon auch an so einem Tag mal sagen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es in Marburg eine Stadtgesellschaft gibt, die über ihren eigenen Tellerrand hinaus denkt, die über ihren eigenen Tellerrand hinaus arbeitet, aktiv ist, dass es hier in Marburg so viele engagierte Menschen gibt, denen andere Menschen nicht egal sind, dass wir einen Oberbürgermeister haben, der einen Friedenspreis, den Göttinger Friedenspreis bekommen hat, dass es in Marburg eine aktive Stadtgesellschaft gibt, die sich für geflüchtete Menschen einsetzt, die hier unter schlimmen Wetterbedingungen steht und für Frieden streitet. Darauf können wir in Marburg nicht stolz sein, darauf können wir, deswegen können wir glücklich sein. Und ich bedanke mich einfach mal bei Ihnen allen für Ihr Engagement, was Sie das ganze Jahr über an den Tag legen. Herzlichen Dank und wir haben noch viel gemeinsam zu tun. Dankeschön.
Eigentlich müsste jetzt der Redner oder die Rednerin der DGB-Jugend kommen, die ich namentlich nicht bekannt ist. Ah, gut. Dann darf ich dich ankündigen, deinen Namen musst du selber nennen. Ja, bitte.
Hallo, ich spreche heute für euch nicht im Namen der DGB-Jugend, sondern im Namen von Jugend gegen Krieg. Das ist ein Bündnis von eben jungen Menschen, die sich für Frieden einsetzen. Und genau, ich werde ein bisschen drüber reden, wie Jugendliche, also Thema Jugendliche und Bundeswehr, genau, und die Interessen der Jugend. Denn im Zuge der aktuellen Krise wurde die Vorstellung eines standhaften Bildungssystems, welches als Garant für die Chancengleichheit eigentlich innerhalb unserer Gesellschaft dient, endgültig bei den meisten gekippt. Die Missstände wie die fehlende Infrastruktur in den Schulen und Universitäten, fehlendes Personal und die Abhängigkeit des Bildungserfolges vom sozialen und ökonomischen Hintergrund werden deutlicher denn je. Im letzten Jahr wurden auch die Stimmen, die auch im Zuge der Krise nach gerechter Bildung schrien, etwas lauter. Sie fordern mehr staatliche Investitionen in den Bildungsbereich, um den Sanierungsstau endlich anzugehen, um endlich mehr Personal einstellen zu können und um Bildungsmaterial nicht von Werbegeschenken von Großkonzernen annehmen zu müssen. Die Stimmen fordern bildungspolitische Maßnahmen, damit gerechte Bildung endlich real existiert. Doch obwohl diese Stimmen schon länger gerechte Bildung fordern und obwohl diese Stimmen im letzten Jahr lauter wurden, sehen wir keine Veränderung im Bildungssystem. Gleichzeitig sehen wir aber die massiven staatlichen Investitionen in Rüstung und Krieg. In diesem Jahr wurde innerhalb der Bundeshaushaltsdebatte und im Zuge des 2%-Ziels der NATO beschlossen, dass knapp 50 Milliarden Euro in die Rüstung gesteckt werden sollen. Für die Gesundheit zum Beispiel sind nur 44 Milliarden Euro vorgesehen, für Bildung und Forschung 20 Milliarden. Die Bundesregierung wird also mehr Geld für die Bundeswehr, für Waffen und Krieg bezahlen als für das Gesundheitssystem oder für die Bildung. Dass diese Milliarden dann nicht mehr für eben sinnvolle Dinge wie Schulen und Ausbildungsförderungen zur Verfügung stehen können und sogar noch die sozialen Probleme verschärfen, das sehen wir klar und deutlich. Für die Bundeswehr ist es aber gerade gut, wenn das Bildungssystem etwas schlechter wird oder wenn durch die Wirtschaftskrise weniger Ausbildungsplätze vergeben werden. Denn ohne Wehrpflicht haben die Bundeswehr ein Nachwuchsproblem und Werbung über ganz Social Media und in den Städten bringt auch nur etwas, wenn dadurch Jugendliche überzeugt werden können, im Ausland ihr Leben zu riskieren. In Deutschland gibt es leider nicht genügend Ausbildungsplätze für alle Jugendlichen. Und aufgrund der Struktur des deutschen sekundären Bildungsbereichs ist ein Studium für viele nicht möglich. Diese Faktoren spiegeln sich in der Tatsache wider, dass ca. 14% der jungen Erwachsenen zwischen 20 und 34 Jahren keine Ausbildung abgeschlossen haben. Besonders betroffen sind Hauptschulabsolventen und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Bei dieser Aussichtslosigkeit der Jugend entstanden durch Schwierigkeiten bei der Ausbildungssuche, Jugendarbeitslosigkeit, befristeten Verträgen und schlechten Arbeitsbedingungen stellt sich die Bundeswehr als eine gute Alternative dar. Denn bei der Bundeswehr gibt es zahlreiche Ausbildungsplätze in verschiedenen Bereichen. Aber die Bundeswehr bietet nicht nur Ausbildungsplätze, sie versprechen den Auszubildenden eine sichere Arbeit und eine Zukunft. Sie können anbieten, was die meisten Unternehmen nicht anbieten können. Gute Gehälter, Beförderungsmöglichkeiten, Prämien und weitere Vorteile. Damit sind die Ausbildungsplätze der Bundeswehr nicht nur zugänglich, sie bieten mehr Zukunftsperspektive als die meisten Berufe an. Soll das so sein? So wundert einen nicht, dass die Bundeswehr 2020 nach einer Studie als der drittattraktivste Arbeitgeber in Deutschland für SchülerInnen anerkannt worden ist. Dieser Grad an Attraktivität trägt seine Früchte auch in der strategischen Präsenz der Bundeswehr im Leben von jungen Menschen, mit zum Beispiel eben Informations- und Werbestätten, medialer Präsenz und vor allem Propaganda in staatlichen Institutionen wie Schulen, Universitäten und Arbeitsagenturen. Aber auch durch Berufsmessen versucht die Bundeswehr, Jugendliche und junge Erwachsene für sich zu gewinnen. Ja, vor allem auch Minderjährige. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 1148 Minderjährige von der Bundeswehr eingestellt. Und das in einem Land, wo eigentlich lautstark über die Perversität von Kindersoldaten in anderen Ländern gesprochen wird. Wir sehen also, die Jugend ist in einer Krise. Die Aussichtslosigkeit und Zukunftsangst nimmt immer mehr zu. Die Bundeswehr schlägt daraus Profit und rekrutiert junge Menschen, damit diese im Ausland Handelswege und Ressourcen für deutsche Konzerne sichern können. Wir sind gegen ein Weiter-so, denn wir fordern Abrüsten statt Aufrüsten. Das Geld muss in die Bildung und andere soziale Bereiche fließen. Bundeswehr raus aus den Schulen. Die Bundeswehr muss raus aus den Bildungseinrichtungen und raus aus dem öffentlichen Leben. Keine Werbung mehr fürs Morden. Das Geld für Rüstung muss endlich in Bildung, Gesundheit und in Soziale fließen. Keine Erhöhung des Bundeswehr-Etats. Und schließlich keine Rekrutierung von Minderjährigen. Unter 18 nie. Danke. Außerdem habe ich noch einen kleinen Hinweis auf unsere Veranstaltung, denn wir von Jugend gegen Krieg machen am 14. April eine Online-Veranstaltung eben zu dem Thema, ob Krieg eine sichere Ausbildung sein kann und wieso Leute überhaupt zur Bundeswehr gehen. Da kommen als Referenten der Ex-Bundeswehrsoldat Lukas Wunsch und der organisationspolitisch Verantwortliche beim DGB Hessen-Thüringen Ulf Immelt. Er hat bestimmt schon ein paar Flyer gesehen. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr auch noch mal zu mir kommen, dann bekommt ihr welche genau. 14. April, 18 Uhr online. Danke.
So, liebe Freundinnen und Freunde, bevor Werner Bachmann von Naturvollen redet, noch mal ein Hinweis, den uns die Ordnungspolizisten gegeben haben. Bitte haltet Abstand, haltet die Abstände ein. Und wer rauchen will, der möge bitte etwas abseitiger rauchen, sonst kommt er den anderen zu nah mit seinem Bestand, so wie ich jetzt gleich. So, Werner Bachmann von Naturvollen.
Ja, vielen Dank. Liebe Friedensfreunde, liebe Friedensfreundinnen, Sicherheit neu denken ist eines unserer Arbeitsfelder im Bündnis Nein zum Krieg in Marburg. Ich will mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Marburg war seit 1868 Standort des 11. Preußischen Jägerbataillons in den Kasernen hier in der Frankfurter Straße. In den 30er Jahren wurde die Jägerkaserne erweitert und die neue, bei Ockershausen gelegene Tannenbergkaserne errichtet. In der alten Jägerkaserne, die so etwa um 1900 herum zu klein geworden ist, ist der Fachbereich Psychologie der Philipps-Uni Marburg zu Hause sicher eine sinnvolle Verwendung für militärische Einrichtungen, dort Wissenschaft zu betreiben. Nach der Wiedervereinigung und der Umstrukturierung der Bundeswehr in Deutschland wurde Mitte bis Ende der 90er Jahre wurden beide Kasernen von der Bundeswehr aufgegeben und von der Stadtentwicklungsgesellschaft in Wohnraum- und Gewerbegebiete konvertiert. Damit wurde die lange Tradition als Garnisonsstadt beendet. Daraus resultiert aber nicht, dass das Militär zurückgebaut wurde, sondern die militärischen Strategien und auch das Material, das eingesetzt wurde, wurde verändert. Mit Sicherheit neu denken wollen wir unsere Ideen für die Umstrukturierung der Bundeswehr für Frieden und Völkerverständigung auf den Weg bringen. Der Widerstand gegen die Wiederbewaffnung nach 1945 und die Ostermärsche gehören zur Tradition der Naturfreunde. Unsere aktuellen Forderungen sind für eine globale Abrüstung, ein Verbot von Rüstungsexporten, eine neue Entspannungspolitik und eine atomwaffenfreie Welt. Zur letzten Forderung passt der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Marburg vom Februar 2019, dem ICAN-Städteappell für ein Verbot von Atomwaffen beizutreten. Im Januar diesen Jahres trat, nachdem 50 Staaten dem Atomwaffenverbotsvertrag beigetreten sind, dieser leider ohne die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Bitte helft alle mit, die Ideen für eine neue Sicherheitspolitik mehrheitsfähig zu machen in unserem Land und auch weiter Unterschriften für Abrüstung statt Aufrüstung zu sammeln. Vielen Dank.
Ich darf ankündigen, Marielle Dien vom Klimabündnis, die beim ersten Start zur Kommunalwahl einen Achtungserfolg errungen hat. Herzlich willkommen, Marielle Dien.
Genau, ich werde jetzt einen kleinen musikalischen Beitrag leisten, und zwar Imagine von John Lennon. Das finde ich, sollte auf keiner Friedensbewegung und Demonstration fehlen. Und ich hoffe jetzt mal, dass das funktioniert mit der Box. Und genau, singen ist eine ziemliche Wirrenschleuder, deshalb am besten noch mal ein bisschen mehr Abstand.
Recht herzlichen, großen Dank, Marielle. Vielen Dank. Wir werden uns jetzt zu einem Demonstrationszug formieren. Wir werden begleitet, angeführt von Blaulicht, Richtung Jägerdenkmal. Dort wird es weitere Redebeiträge und kulturelle Beiträge geben von Johnny Becker und Maximiliane Jäger-Gogol. Ich hoffe, ihr bleibt dabei, auch wenn das Wetter nicht gerade einladend ist. Aber nach diesem Auftakt, denke ich, kann man das sehr gut fortsetzen. Vielen Dank. Formiert euch langsam hier auf der Frankfurter Straße in dem entsprechenden Abstand. Und wir machen dann am Jägerdenkmal weiter. Vielen Dank. Es gibt hier am Ottenberg mehrere Denkmäler. Das hier ist das bekannteste, wenn ihr vor die Psychiatrie geht, auf diesem kleinen Hügel vor der Psychiatrie Neurologie, ist ebenfalls noch ein Kriegerdenkmal, wie überhaupt große Teile des Ortenbergs von den Jägern geprägt worden sind. Schützenstraße oder am Schützenplatz oder der Jägertunnel, das alles weist darauf hin, dass hier im Ortenberg die Jäger doch sehr angesiedelt waren. Auch am Ortenberg, dort, wo heute die Kletterhalle der Volksbank ist, das war in der Nähe zumindest, war das sogenannte Invalidenheim der Marburger Jäger. Das Gefährliche dieses Denkmals, was sich nicht auf Anhieb so erschließt, ist eigentlich der Geist, in dem dieses Jägerdenkmal errichtet worden ist. Und deswegen möchte ich mal zu Wort kommen lassen, die Jäger selber und deren Geist, in dem sie dieses Denkmal erbaut haben. Dieses Denkmal ist am 23. September 1923 errichtet worden und bei der Einweihungsfeier sagte der Reserveoberleutnant außer Dienst, der Herr Kuss, dieses Denkmal ist dem Heldentod der Bataillonsangehörigen gewidmet. Und wir nehmen es zum Ansporn, das deutsche Vaterland aus tiefster Not zu neuem Blühen zu erheben und von der Welt seiner Feinde zu befreien. Und der ehemalige Kommandeur außer Dienst, Karl von Börjes, sagte am gleichen Tage, das Denkmal für unsere tapferen Marburger Jäger möge den nachkommenden Geschlechtern Mahnung und Ansporn sein. Es möge ihnen Ansporn sein, es den Vätern gleich zu tun. Dermaleinst werden die Kriegstoten auferstehen und unsichtbar einherschreiten vor Deutschlands Streiterscharen, wenn unser Volk wieder erwachen wird. Möge kein deutscher Jüngling je an dieser Säule vorbeigehen, ohne im Geist die Schwuren zum Himmel empor zu recken und zu geloben. Ich will dereinst ein wahrhafter, tapferer deutscher Mann werden, wie ihr es wart. Wie ihr will ich alle Kraft, Gut und Blut einsetzen für die Befreiung des Vaterlandes. Und wenn dann einmal wieder die Hörner rufen zum Streite, dann werden die deutschen Jäger wieder auf dem Plan sein und den ihnen gebührenden Platz einnehmen in der vordersten Reihe der Kämpfer. Und dann werden auch die kurhessischen Jäger nicht fehlen. Und das wollen wir geloben bei diesem Denkmal. Zitat aus der damaligen Einweihungsfeier. Deutlicher kann man den Kriegscharakter nicht mehr zum Ausdruck bringen als in den Originaltext dieser beiden Zitate. Und weil dieses Denkmal, diesen Geist, den ich eben zitiert habe, symbolisiert und dokumentiert, ist es nun auch ein Erfolg der Friedensbewegung, dass rund um dieses Denkmal diese Verblendung angebracht worden ist, diese Säulen, die hinter uns stehen und die jetzt endlich diesen Geist verhüllen sollen und zugleich auch deutlich machen sollen. Das, finde ich, ist ein großer Erfolg der Marburger Friedensbewegung. Ihr erinnert euch vielleicht an die zweite Strophe dieses antimilitaristischen Soldatenliedes, was ich am Deserteursdenkmal zitiert habe.
Das singt der Soldat. Von der Heimat und des liebsten Herzens, von dem er sich losreißen musste, um diesen schlimmen Soldatendienst zu tun. Es gibt Kriegerdenkmäler in Deutschland. Eines der bekanntesten ist das in Hamburg, da steht drin: Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Das ist der Schlussreim eines militaristischen Soldatenliedes. Und ich möchte eine Strophe aus diesem militaristischen Soldatenlied zitieren, weil es der Kontrapunkt dessen ist, was das pazifistische Soldatenlied gewesen ist. Liebste, tröste dich, Liebste, tröste dich. Jetzt will ich mich zu den anderen reihen. Du sollst keinen feigen Knecht befreien. Tröste dich, Liebste, tröste dich. Wie zum ersten Male wollen wir uns küssen. Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen. Diesen nationalistischen Mist, der da zum Ausdruck kommt, diese Verblendung, die in dieser Zeile steckt, das bringt diese Verblendung zum Vorschein, beziehungsweise verhüllt es, je nachdem muss man dialektisch sehen. So, ich darf jetzt ankündigen, als nächsten Redner von der DFG, also von der Deutschen Friedensgesellschaft, ICAN, bitte, deinen Namen kenne ich leider nicht. Herzlich willkommen.
Liebe Mitmenschen, im Namen von ICAN, der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, und der DFGVK, der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, wollen wir uns gemeinsam mit euch für den Weltfrieden stark machen. Anfang dieses Jahres ist der UN-Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft getreten. Er verbietet den Besitz, die Entwicklung und Produktion, den Einsatz sowie jegliche direkte oder indirekte Kontrolle über Atomwaffen. Hiroshima und Nagasaki lehren uns: Atomkriege sind Menschheitsverbrechen. Die Gefahr eines Atomkrieges heute ist so groß wie seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes nicht mehr. Milliarden werden für den Unterhalt und die Modernisierung der nuklearen Waffensysteme ausgegeben. Nukleare Kriege sind durch die Entwicklung von taktischen Atomwaffen noch wahrscheinlicher geworden, da sie die Hemmschwelle für den Einsatz senken. Allein in Europa sind schätzungsweise 180 atomare Sprengkörper stationiert. Davon lagen etwa 20 in Deutschland, im Fliegerhorst-Büchel im Rheinland-Pfalz. Die Bundeswehr müsste sie im Rahmen der NATO-Strategie gegebenenfalls einsetzen. Statt abzurüsten, klammert sich die Bundesregierung an der nuklearen Teilhabe der NATO. Sie befürwortet die Modernisierung der in Büchel gelagerten US-Sprengköpfe. Der Atomwaffenverbotsvertrag bringt eine neue Dynamik in die Bewegung um eine nuklearwaffenfreie Welt. Bisher haben 54 Staaten, überwiegend aus dem globalen Süden, den Vertrag ratifiziert. Er ist damit auch ein Zeichen der Selbstermächtigung dieser Staaten gegen die Dominanz der USA und ihrer Verbündeten. Wie alle anderen NATO-Staaten lehnt die Bundesregierung den Atomwaffenverbotsvertrag kategorisch ab. Damit steht sie im Widerspruch zur breiten Mehrheit der Bevölkerung im eigenen Land. 92% der Bürgerinnen haben in einer Umfrage von Greenpeace die Lagerung von Atomwaffen in Deutschland abgelehnt. Alle 16 Landeshauptstädte, 4 Bundesländer und über 110 Städte, darunter auch Marburg, haben die Bundesregierung zur Unterzeichnung des Vertrages aufgerufen. Der Vertrag über das Verbot von Atomwaffen bildet die Grundlage für eine sichere Welt, die frei von der nuklearen Bedrohung ist. fordern wir deshalb den Bundestag und die Bundesregierung auf, die Boykotthaltung aufzugeben und dem Vertrag beizutreten. Die aktuelle Position der Bundesregierung zu Atomwaffen ist Teil einer weitergehenden Aufrüstungspolitik. Deutschland liegt bei den jährlichen Militärausgaben inzwischen mit ca. 50 Milliarden Euro auf Platz 7 in der Welt. Der Zuwachs an Rüstungsausgaben gegenüber dem Vorjahr betrug 2019 10% und war damit der höchste unter den weltweit ersten 15 Staaten. Die Bundesregierung orientiert sich dabei an der NATO-Vorgabe von 2% des Bruttoinlandsproduktes. Finanzielle und menschliche Ressourcen werden verschwendet. Sie fehlen für Arbeit, Bildung, Soziales, Gesundheit und Klimaschutz. Wir fordern deshalb Unterzeichnung und Ratifizierung des Atomwaffenverbotsvertrages, Abzug der Atomsprengköpfe aus Büchern und Abrüsten statt Aufrüsten. Vielen Dank.
Vielen Dank an den Vertreter von der Deutschen Friedensgesellschaft. Spricht nun zu uns der Vertreter oder Vertreterin der DGF-Jugend.
Liebe Freundinnen und Freunde, seit über einem Jahr ist das ganze Land, ja, die ganze Welt mit der Pandemie beschäftigt. Corona hat viele wichtige Themen in den Hintergrund gedrängt. Diese Pandemie hat fast 3 Millionen Menschenleben gekostet. Wenn unser Gesundheitssystem nicht profitorientiert wäre, hätten wir ganz sicher viel weniger Tote. Es ist schon grotesk, dass jetzt schon wieder über Schließungen oder Teilschließungen von Krankenhäusern diskutiert wird. Für Gesundheit oder für Bildung ist das Geld zu knapp, aber für Rüstung und Militarisierung ist immer genug Geld da. Der diesjährige Rüstungsetat beläuft sich auf mehr als 53 Milliarden Euro. Das ist inakzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Überall auf der Welt wird wieder aufgerüstet. Die Militarisierung und Rüstung sind wieder in den Mittelpunkt der internationalen Politik gerückt. Parallel dazu spitzt sich die weltpolitische Lage immer weiter zu. Der Report NATO 2030 soll noch in diesem Jahr auf einem NATO-Gipfel in Brüssel als neue Sicherheitsdoktrin verabschiedet werden. Es handelt sich um eine Rezeptur an Kalten Krieg 2.0 für umfassendes Wettrüsten und neue Kriege. Der Friedensnobelträger Karl Ossietzky schrieb 1931, der Krieg ist ein besseres Geschäft als der Frieden. Diese Feststellung gilt leider heute immer noch. Und die Großmächte wollen das Geschäft wieder ankurbeln. Machen wir uns nichts vor und lassen uns auch nichts vormachen. Es geht natürlich um Machterhalt, Machterweiterung, Erschließung von Absatzmärkten und Sicherung von Energiequellen und Transportwegen. Der Konfrontationskurs zwischen China und Russland ist gefährlich. Um Taiwan herum begegnen sich immer mehr chinesische und US-amerikanische Kampfschiffe. Der Konflikt um Taiwan kann zu einem der Angelpunkte internationaler Krisen werden. Die Vereinigten Staaten setzen auf erhöhte Kriegsvorbereitungen. Ab Mai diesen Jahres soll das groß angelegte NATO-Manöver Defender Pacific 21 in südostasiatischen Gewässern durchgeführt und damit militärische Stärke gegenüber dem chinesischen Kontrahenten demonstriert werden. Zeitgleich wird an der Schwarzmeerküste das analoge NATO-Manöver Defender Europe 21 gegen Russland eingeprobt. So, liebe Friedensfreundinnen und Freunde, sieht deren Friedenspolitik aus. Aufrüsten und einen klaren Konfrontationskurs einnehmen. Und Deutschland mischt da kräftig mit. Liebe Freundinnen und Freunde, die scheinheilige Politik zeigt sich auch in den Beziehungen mit der Türkei. Regelmäßig behauptet die Bundesregierung, keine Kriegswaffenexporte in die Türkei mehr zu genehmigen. Dokumente, die zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen als Verschlusssache gehalten werden, werden, sind an die Öffentlichkeit gelangt und offenbaren die realen Zahlen der Waffenexporte an das Erdogan-Regime. Die Türkei hat im vergangenen Jahr Kriegswaffen für 344,6 Millionen Euro aus Deutschland erhalten. Mehr als ein Drittel der gesamten deutschen Kriegswaffenexporte. Die Türkei ist einer der wichtigsten Abnehmer von deutschen Waffen. Von Hector- und Koch-Sturmgewehren über Leopardpanzern bis hin zu U-Booten wird alles wesentlich an den außenpolitischen Aggressor und NATO-Bündnispartner Türkei geliefert. Bei der Bombardierung und Invasion Nordsyriens oder den Konfrontationen im Mittelmeer wird immer wieder deutsches Kriegsgerät identifiziert. Die Bundesregierung macht sich damit an den provokanten und kriegerischen Aktionen mitschuldig und verdient zeitgleich noch daran. Auf der anderen Seite wird auch Griechenland als NATO-Partner und Nachbar der Türkei, die nachweislich nicht die besten Freunde sind, mit deutschem Kriegsgerät beliefert. Seit vielen Jahren wurden an die Türkei auch immer wieder Exporte von Gütern sowie Software und Technologien genehmigt, die zur Verwendung oder zum Einbau in militärische Drohnen bestimmt sein könnten und damit möglicherweise eine Rolle gespielt haben, die Türkei zur neuen Drohnenmacht zu machen. In Deutschland sind 75% der Bevölkerung für ein Ende aller Auslandseinsätze, für massive Abrüstung, für Frieden mit Russland und für einen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland. Doch im Bundestag stimmen mehr als 75% für das Gegenteil. Wessen Vertreterinnen und Vertreter dort sitzen, wird auch an diesem Punkt deutlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Schwur "Nie wieder Krieg", bekanntes Plakatmotiv von Käthe Kollwitz, ermutigt auch heute Menschen zum Engagement gegen Krieg und für Abrüstung. Deswegen stehen wir heute auch in diesen schwierigen Tagen zusammen. Denn nur gemeinsam können wir der Bundesregierung und ihren Verbündeten eine Absage an Krieg und Aufrüstung erteilen. Nur gemeinsam können wir Druck aufbauen, dass Gelder endlich in die Gesundheit gesteckt werden und uns allen zugutekommt. Denn wir haben kein Interesse an einer Zuspitzung der Situation in den Kriegsherden und damit die damit verbundene Militarisierung. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ihr seht an der Breite der politischen Teilnehmer und auch an der Altersspanne, dass wir doch sehr breit aufgestellt sind. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass jetzt eine Vertreterin oder ein Vertreter der Bewegung Fridays for Future zu uns sprechen wird. Vielen Dank.
Guten Tag, mein Name ist Karl, ich bin bei der Fridays for Future Ortsgruppe Marburg und wir sind auch gemeinsam im Bündnis Jugend gegen Krieg organisiert. Das meiste Wichtige wurde, finde ich, schon sehr gut ausgedrückt, deswegen will ich mich jetzt ein bisschen einfach auf die Verbindung von Klima und Krieg konzentrieren und kurz und bündig dazu einen Input geben. Krieg und Klimakatastrophe bedingen einander. Jeder Konflikt führt zu maßloser Umweltzerstörung. Und mit dem Klimawandel werden Kriege über Ressourcen und Lebensraum nur zunehmen, wenn wir nicht schnell und konsequent handeln. Eines verursacht das andere. Sie verstärken sich in einer zerstörerischen Spirale, die Mensch und Natur in ihrer Existenz bedrohen. Uns von FFF Marburg ist daher klar, jede Klimabewegung muss antimilitaristisch und antifaschistisch handeln. Deswegen sind wir sehr froh, in Marburg Teil vom Bündnis Jugend gegen Krieg zu sein und weiterhin unsere Kämpfe zu verbinden. Und deswegen gilt auch heute und jeden Tag, Abrüsten ist Klimaschutz. Atomwaffen müssen raus aus Deutschland, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. In der Kürze liegt die Würze. So, jetzt darf ich nochmal Marielle, die bitten, die uns vorhin mit Imagine von John Lennon so gut unterhalten hat, zu einem Wortbeitrag. Mikrofon gehört dir.
Mein Name ist Marie-Hélène Diehl. Ich bin Mitglied der Initiative Psychologie im Umweltschutz von Marburg Zero und ich werde in den nächsten 5 Jahren die Klimaliste im Stadtparlament mitvertreten. Ich bin heute hier, um ein Grußwort der Klimaliste zu übermitteln und in Solidarität und Gemeinschaft mit euch für den Frieden zu demonstrieren. Aber eigentlich bin ich gekommen, um eine Frage zu stellen. Wo wollen wir eigentlich hin? Mit den Innovationen, den immer schnelleren Arten zu reisen, den immer besseren iPhones. Was wollen wir erreichen durch den Konsum, durch die Plünderung der Wälder, der Böden, der Ausbeutung des globalen Südens, der Tiere, der Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen? Was ist unser Ziel? Der rote Pringel auf der Karte. Wo wollen wir hin? Immer weiter nach oben, bis wir irgendwann die Wolkendecke durchstoßen und den Blick auf die Erde verlieren? Wo ist unsere Vision, die Utopie, der wir nacheifern, das große Ziel, auf das wir zulaufen? Wieso besteigen wir diesen immer steiler werdenden Berg, wo wir mit jedem Schritt Geröll lostreten, das auf die unter uns Stehenden zurückfällt? Was erwarten wir, dort oben zu finden? Die bittere Wahrheit ist die: Wir haben aufgehört, diese Fragen zu stellen. Es gibt kein Ziel. Wir laufen einfach hinterher, weil wir uns einreden, die da vorne hätten schon die Antworten. Doch ich bin hier, um diese Fragen dennoch zu stellen. Wir sind hier, um diese Fragen zu stellen. Wir marschieren heute, um stehen zu bleiben, uns umzuschauen und zu hinterfragen. Wo wollen wir eigentlich hin? Wer können wir sein? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und wie als Weltgemeinschaft zusammenleben? Uns wird vorgegaukelt, dass man diese Fragen nicht stellen, die Dinge, wie sie sind, nun mal nicht verändern kann. Aber im Angesicht der Klimakrise müssen wir diese Fragen stellen, laut und nach Antworten suchen, gemeinsam. Change is coming, whether we like it or not. Ein Wahlprogramm aufzustellen und zu den Kommunalwahlen anzutreten, das ist ein Weg, diese Fragen zu konfrontieren. Kunst, Wissenschaft, Aktivismus, hier heute zu stehen und zu demonstrieren, das sind weitere Wege. Doch das sind keine Fragen für eine alleine, das sind Fragen für ein Wir. Und deshalb lade ich auch euch alle ein, zur Klimaliste mit uns Vision und Transformationen zu entwickeln für einen Morgen. Denn wir brauchen jetzt neue Perspektiven und dazu brauchen wir eure Perspektiven. Vielen Dank.
Recht herzlichen Dank, Marie-Hélène, für diese starken, aufmunternden und kraftgebenden Worte. Dankeschön. Ich darf nun ankündigen, unseren letzten Teil dieser heutigen Kundgebung, einen Teil des kulturellen Programms, Johnny Becker und Maximiliane Jäger-Gogol mit 3 Liedern. Nach diesen Liedern ist die Kundgebung beendet. Diejenigen, die auf das Signal warteten, dass ich sage, die Kundgebung ist jetzt beendet, die sind schon fort. Das war die Polizei, die waren die ganze Zeit im Trockenen und sind ans Erste weg. So, das Mikrofon gehört Johnny Becker und Maximiliane Jäger-Gogol.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin sehr glücklich, dass ihr noch hier seid. Und jetzt wollen wir uns euch ganz besonders anstrengen. Die Gitarre spielt mir permanent Streiche, weil sie verstimmt sich immer. Ich habe mein Bestes gegeben, habe sie jetzt 3-mal gestimmt. Wir wollen beginnen mit einem Lied meines Freundes Hannes Wader. Es ist an der Zeit. Hannes Wader hat ein Lied geschrieben über den Ersten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg hat 17 Millionen Menschen das Leben gekostet. 17 Millionen Menschen sind ermordet worden. Und nach diesem Krieg haben die Leute geglaubt, dass so etwas nie mehr passieren würde. Aber ihr wisst, wie die Geschichte weitergegangen ist. Thank you. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Ja? Besser? Well, how do you do, Private William McBride? Do you mind it if I sit down here by your graveside and rest for a while in the warm summer sun? I've been walking all day and I'm nearly gone. And I see by your gravestone you were only 19 when you joined the Glorious Fallen in 1916. Well, I hope you died quick, and I hope you died clean. Or Willie McBride, was it slow and obscene? Did they beat the drums slowly? Did they play the pipes slowly? Did the rifles fear roar as they lowered you down? Did the bullets sound the last coast in chorus? Did the pipes play the flowers of the forest? Weit in der Champagne im Midsommergrün, dort wo zwischen Grabkreuzen Mondblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt und du warst nicht einmal 16 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genau so belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod? Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht, deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss. Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt? Bist du auf deinen Beinstümpfen weitergerannt? Und dein Grab birgt es mehr als ein Bein, eine Hand. Ja, auf dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Es blieb nur das Kreuz als einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur, für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein. Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein, dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, niemand, der die Milliarden von Toten begräbt. Doch längst finden sich mehr und mehr Menschen bereit, diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit. Ja, auch dich haben sie schon genauso belohnt.
Leben, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben.
Könnt ihr was verstehen? Ja. Unser zweites Lied ist eine Kooperation von Georges Moustaki, den ihr alle kennt, und Mikis Theodorakis. Mikis Theodorakis, 92 Jahre alt, Kommunist aus Griechenland, lebt immer noch, ist immer noch meistens klar im Kopf, ein fantastischer Kämpfer. Georges Moustaki ist leider vor 5 Jahren gestorben. Dieses Lied handelt von der Situation in einem Konzentrationslager. Da sitzen zwei Menschen und warten darauf, dass sie zum Verhör abgeführt werden. Und das Lied ist auf Französisch, aber ihr werdet alles verstehen. Moustaki macht ein Wortspiel hier. Das Lied heißt, wir sind zwei, nous sommes deux. Wir sind zwei, Bernd, könnt ihr einen kleinen Moment noch zuhören? Dankeschön. Es ist schwer genug hier, gegen das anzukämpfen. Nous sommes deux, wir sind zwei, wir sind drei, wir sind 1023. Er macht also ein Wortspiel, 1, 2, 3. Wir werden immer mehr, will er damit sagen. Ich versuche das hier nochmal. Nous sommes deux, nous sommes deux, l'heure vont bientôt sonner, éteins la lampe, le gardien frappe, ce soir ils viendront nous voir. L'un va devant, et les autres suivent derrière, puis le silence, et puis voici la même chanson qui revient. Jetzt werden sie abgeführt zum Verhör. Jetzt kommt das erste Wortspiel. Étape 2, il frappe 3, il frappe 1023, tu as mal toi, et j'ai mal moi, qui de nous deux a le plus mal? Qui nous dira. Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes 1023, avec le temps, avec la pluie, avec le sang qui a séché, et la douleur qui vit en nous, nous transperce et qui nous cloue. Notre douleur nous guidera, nous sommes deux, nous sommes trois, sommermille vantet war. Zum Abschluss.
Ja, zum Abschluss, bevor wir euch dann in die Wärme entlassen, ein Lied aus Portugal. Wir alle leben ja mit dem Militär, wir haben es immer wieder gehört heute und wir wissen es. Manchmal passiert es wundersamerweise, dass das Militär etwas Vernünftiges tut. Das passierte 1974 am 25. April in der sogenannten Nelkenrevolution in Portugal, Revolução dos Cravos, als das Militär sich auf die Seite der demokratischen und linken Opposition stellte und endlich die lange Diktatur in Portugal beendete. Das Lied Grândola Vila Morena wurde am 25. April um Mitternacht über alle Radiosender gespielt und war der Beginn dieses demokratischen Putsches, wenn man das so sagen kann. Ich möchte eine Forderung dieser demokratischen Opposition erwähnen, weil sie sowohl hier zu diesem Jägerdenkmal und zu der Gedenkinstallation als auch zum Deserteursdenkmal uns nochmal daran erinnert, dazu passt. Es wurde gefordert, ein sofortiges Ende des Kolonialkrieges, des furchtbaren, blutigen Kolonialkrieges und eine Generalamnestie für Deserteure und Kriegsdienstverweigerer. Eine Forderung, die ungewöhnlich war in dieser Zeit und die sehr, sehr fortschrittlich ist. Das Lied Grândola Vila Morena ist auch während der Austeritätspolitik, die von den starken Wirtschaftsnationen Portugal, Griechenland, Italien aufgedrückt worden ist, zu einem Zeichen geworden europäischer Solidarität, einer anderen, einer gemeinsamen Politik. Und es ist immer wieder heute gesagt worden, und daran erinnert dieses Lied auch, so etwas wie Sicherheit, wie ein gutes, gemeinsames Leben, ein Leben, das friedens- und zukunftsfähig ist, erreichen wir nur gemeinsam und nicht gegeneinander. Und dafür steht auch das Lied Grândola Vila Morena von José Alfonso, circa Alfonso.
Assombrado mais em guerra, Danke für eure Geduld. Das können wir auch besser unter anderen Bedingungen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bleiben wir ein bisschen im portugiesischen Obrigado. Ja, Dank an euch. Gracias a la vida. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag bei warmem Punsch. Oder alles, was gut von innen heraus noch wärmt. Bleibt zusammen. Bis zum nächsten Jahr. Mindestens. Dankeschön. Die Kundgebung ist hiermit beendet. Tschüss. Auf Wiedersehen. So, bevor ihr alle weggeht, noch einmal ein Dankeschön an die BCE für diese Bereitstellung des Equipments. Dankeschön.